Die Radio Wissen. Update.
Een feest van de democratie om met al die stembureaus op een rij de grootste partij van Nederland is bij de landelijke verkiezingen.
Ein Fest für die Demokratie. So hat sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte über seinen Wahlsieg gefreut. Seinen Gegner Geert Wilders von der EU und zuwanderungsfeindlichen PVV hat er abgehängt. Und darüber freuen sich heute auch viele Politiker im Rest von Europa. Sie meinen, das ist ein guter Auftakt für das europäische Superwahljahr. Das ist unser Top-Thema im Update heute. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Noch vor einigen Wochen hatte es so ausgesehen, als könnte die PVV von Geert Wilders die Parlamentswahl in den Niederlanden gewinnen. Nachdem fast alle Stimmen ausgezählt sind, steht fest, rund 13% der Wähler haben für sie gestimmt. Die PVV bekommt damit mehr Sitze im Parlament, aber weniger Stimmen als in Umfragen vorausgesagt. Der Rest der Stimmen verteilt sich auf gemäßigtere pro-europäische Parteien. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Ergebnis begrüßt.
Die Niederlande sind unser Partner, unser Freund, unser Nachbar. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut und ich denke, es geht vielen so, dass eine hohe Wahlbeteiligung zu einem sehr proeuropäischen Ergebnis geführt hat.
Auch viele Europapolitiker atmen heute auf, wie der EU-Abgeordnete David McAllister von der CDU.
Herr Wilders hat zu Recht die Quittung bekommen für einen aggressiven und zum Teil unanständigen Wahlkampf.
Indem Wilders nicht nur den Austritt der Niederlande aus der EU versprochen hatte, sondern auch gegen Migranten und Muslime gehetzt hat. Besonders zugelegt haben bei der Wahl die Grünen in den Niederlanden. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Ska Keller, findet, das ist ein Beweis, dass man Parteien wie der von Wilders im Wahlkampf auch etwas entgegensetzen kann.
Es war weltoffen und es war gegen Wilders. Und damit kann man sehr gut auch Stimmen gewinnen. Es zeigt also, niemand muss sich dem beugen. Es gibt kein Naturgesetz, dass die Rechtsnationalisten gewinnen werden. Überhaupt nicht.
Entsprechend feierten die niederländischen Grünen und ihr Vorsitzender Jesse Klaver die Ergebnisse gestern.
Das ist das Antwort, was wir für den Rest von Europa haben. Das Populismus ist nicht durchgebrochen.
Die Antwort der Niederländer an Europa, Populismus taugt nicht, sagt er. Dass die Wahl doch relativ klar an den rechtsliberalen Rutte ging, liegt nach Ansicht von Beobachtern aber auch daran, dass er Themen von Wilders aufgegriffen hat. Mit seinem deutlichen Kurs gegen die türkische Regierung oder einem offenen Brief an Migranten, sie mögen sich doch bitte benehmen in den Niederlanden. Der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament, Jens Geier, strengt den Jubel ein.
Die europafeindlichen Töne aus den Niederlanden, aus der niederländischen Politik, die sind mit der Stärkung von Wilders Partei zu erwarten, dass sie sich fortsetzen.
Auch der Direktor des Zentrums für Niederlande-Studien der Uni Münster, Friso Wielenga, war im Deutschlandfunk vorsichtig, von einer Signalwirkung für die nächsten Wahlen in Frankreich und Deutschland zu sprechen.
Wenn Wilders jetzt tatsächlich die Größte geworden wäre, dann hätte das tatsächlich das Gefühl gegeben, jetzt gehen auch die Schleusen in Europa auf. Insofern könnte man sagen, ja, es ist ein Signal, Populismus ist nicht so stark, wie wir alle denken. Aber ansonsten ist es doch letztendlich die Wählerinnen und Wähler in Frankreich und Deutschland, die das entscheiden. Und da sollte man die Signalwirkung von den Niederlanden auch nicht zu groß machen.
Auch die AfD sieht im Wahlergebnis kein Signal gegen Anti-Zuwanderungsparteien. Parteichefin Frauke Petri sagte, dass sie aber der PVV und Geert Wilders ein besseres Ergebnis gewünscht hätte. In den Niederlanden steht jetzt die Regierungsbildung auf dem Plan. Am Nachmittag gab es ein erstes Sondierungsgespräch. Die VVD von Wahlsieger Mark Rutte hat rund 21% bekommen und braucht wohl mindestens 3 Koalitionspartner. Wilders PVV scheidet für ihn aus. Bleiben also noch Christdemokraten, Linksliberale, Sozialdemokraten und Grüne. Aber auch kleinere christliche Parteien kommen in Frage.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz wird viel diskutiert, vor allem wer sich Gewinner nennen darf, aber es geht auch um die Frage, welches Signal die Wahl auf die Abstimmungen in Frankreich und Deutschland hat. Tom Frey schreibt bei Facebook: Was es hier zu feiern gibt, erschließt sich mir nicht. Vor Jahren kamen rechtspopulistische Parteien nicht im geringsten auf solche Ergebnisse. Es ist ein ganz klarer politischer Rutsch nach rechts in Europa zu erkennen. Johann Hertle sieht das anders. Das Wahlergebnis ist ein Erfolg, weil Wilders in den Umfragen zwischenzeitlich vorn lag und nun tausende Menschen zur Wahl gegangen sind, die sonst wohl nicht gewählt hätten, aber unbedingt einen Wahlsieg von rechts außen verhindern wollten. Jürgen Gladbeck schreibt: Liebe Leute von der blau-braunen Fraktion, dies ist der Anfang vom Ende des rechtspopulistischen Siegeszuges. Als nächstes fliegt eure Le Pen auf die Fresse und im September ihr. Jos van Maastricht meint, auf jeden Fall ein klarer Sieg für die europafreundlichen Parteien, sowohl links als rechts von der Mitte. Ein klares Votum für die EU.
Was sonst noch wichtig war?
US-Präsident Donald Trump hat auch mit seinem neuen Einreiseverbot eine Schlappe vor Gericht kassiert. Bundesrichter in Hawaii und Washington haben eine einstweilige Verfügung dagegen erlassen. Der Generalstaatsanwalt von Hawaii, Doug Chin, sieht das Dekret als diskriminierend an.
It's saying if you're from one of these six countries, now six, you are presumptively a terrorist.
Trump hat wütend reagiert und will die Entscheidung anfechten, notfalls vorm obersten Gerichtshof.
Ich finde ja, wir sollten zum ersten Entwurf zurückkehren und das durchkämpfen. Die Gefahr ist klar, das Gesetz ist klar, die Notwendigkeit für meinen Erlass ist klar. Ich werde nicht aufhören, für eure Sicherheit und die eurer Familien zu kämpfen. Niemals. Wir werden das gewinnen.
Today, not ever. We're gonna win it. We're gonna win it.
Das Einreiseverbot hätte eigentlich ab heute gelten sollen, und zwar für Menschen aus 6, vor allem muslimischen Ländern. Auch das erste Dekret hatten Richter gestoppt. Im Pariser Büro des Internationalen Währungsfonds ist ein Briefumschlag explodiert. Darin steckte laut Polizei eine Art Feuerwerkskörper. Eine Frau ist leicht verletzt worden. Hintergründe zu der Tat sind bisher nicht bekannt. Das Ganze passierte einen Tag, nachdem im Bundesfinanzministerium in Berlin eine Paketbombe eingegangen war. Da hatten aber Mitarbeiter der Poststelle den Sprengstoff rechtzeitig entdeckt. Eine linksextremistische Untergrundorganisation aus Griechenland hat sich im Internet zu der Tat bekannt. Ob sie tatsächlich dahinter steckt, ermittelt jetzt in Griechenland die Polizei. Zu den Hintergründen unser Reporter Michael Lehmann aus Athen.
In den vergangenen Jahren haben Mitglieder von linken Untergrundorganisationen in Griechenland immer wieder Paketbombenanschläge auf Politiker versucht. Vor 5 Jahren waren mehrere Mitglieder einer Untergrundorganisation festgenommen worden. Sie sollen damals Paketbomben auch an Bundeskanzlerin Merkel und den damaligen italienischen Regierungschef Berlusconi abgeschickt haben.
In Deutschland haben letztes Jahr wieder mehr Treibhausgase für schlechte Luft gesorgt. Laut Umweltbundesamt wurden rund 906 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen, 4 Millionen mehr als im Jahr davor. Damit wird es unwahrscheinlicher, dass Deutschland sein Klimaziel bis 2020 erreicht. Ein großes Problem ist der Straßenverkehr. Das Umweltbundesamt sagt, dass der Ausstoß von CO2 dort letztes Jahr um gut 3% nach oben gegangen ist. Bei einer Schießerei an einer Schule im südfranzösischen Grasse sind mindestens 8 Menschen verletzt worden. 3 wurden angeschossen, schweben aber nicht in Lebensgefahr. Die anderen 5 verletzten sich, als sie in Panik geflohen sind. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen. Es ist ein 17-jähriger Schüler des Gymnasiums. Den Ermittlern zufolge handelte er offenbar alleine. Die Tat soll keinen terroristischen Hintergrund haben.
Was noch wichtig wird.
Bundeskanzlerin Angela Merkel macht sich gleich auf den Weg in die USA, um zum ersten Mal nach seiner Wahl Präsident Trump zu treffen. Im Wahlkampf hatte Trump Merkel ziemlich beschimpft wegen ihrer Flüchtlingspolitik. Merkel wird mit ihm unter anderem wohl über die Wirtschaft sprechen. Sie ist für das Freihandelsabkommen TTIP, das Trump auf Eis gelegt hat, und gegen Strafzölle auf die Produkte deutscher Firmen. Nach 5 Amtsjahren wird Bundespräsident Joachim Gauck morgen feierlich verabschiedet. Am Sonntag übernimmt Frank-Walter Steinmeier das Amt des Bundespräsidenten.
Und sonst in der Welt?
Nach schweren Kämpfen in der libyschen Hauptstadt Tripolis gilt dort jetzt offenbar ein Waffenstillstand. Das Verteidigungsministerium der libyschen Einheitsregierung sagt, die rivalisierenden Gruppen hätten sich darauf geeinigt, die Angriffe sofort zu beenden. Außerdem sollen alle bewaffneten Gruppen innerhalb von 30 Tagen aus Tripolis abziehen. Die Kämpfe waren in dieser Woche zwischen Truppen der Regierung und Milizen einer selbsternannten Regierung der Rettung ausgebrochen. Große Teile der Stadt waren davon betroffen, das öffentliche Leben war weitgehend lahmgelegt. In China sind Lebensmittelskandale keine Seltenheit. Opium im Essen, in giftige Bleiche eingelegtes Fleisch, Quallen aus Gummi. Die Liste der Skandale, die allein letztes Jahr ans Licht kamen, ist lang. Das Vertrauen der Chinesen in ihre Restaurants wird dementsprechend immer kleiner und sie bleiben weg. Um dagegen zu steuern, haben jetzt mehr als 2000 Restaurants in und um Shanghai sogenannte transparente Küchen eingeführt, mit rundum Videoüberwachung. Auf den Monitoren im Essbereich werden neben den Bildern aus der Küche auch die Telefonnummer des Managers und die des Gesundheitsamts eingeblendet. Bisher machen die Restaurants das freiwillig. Die chinesische Regierung plant aber, die Videoüberwachung bis 2020 zur Pflicht zu machen. Für die Ureinwohner Neuseelands, die Maori, sind auch Flüsse Lebewesen. Jetzt haben sie erreicht, dass der drittlängste Fluss des Landes auch von der Regierung so gesehen wird. Der Whanganui River fließt auf der Nordinsel Neuseelands und für einen Maori-Stamm dort ist er heilig. Der Stamm kämpft schon seit mehr als 100 Jahren für seine Rechte. Durch das neue Gesetz wird der Whanganui als lebende Einheit eingestuft, mit allen dazugehörigen Rechten und Pflichten. Vor Gericht gilt er als juristische Person und wird durch einen Maori-Anwalt und einen Anwalt der Regierung vertreten. Dabei kann es zum Beispiel um Fragen des Umweltschutzes gehen. Eine ähnliche Regelung gibt es bisher in keinem anderen Land der Welt.
Wissensnachrichten.
Das Great Barrier Reef in Australien hat es letztes Jahr so schwer getroffen wie noch nie. Über 90% der Korallen sind ausgeblichen. Die große Frage ist jetzt, ob sich die Korallen davon nochmal erholen können. Um ihnen dabei zu helfen, gibt es zum Beispiel Maßnahmen, um die Wasserqualität zu verbessern oder Einschränkungen für die Fischerei. Wissenschaftler sagen jetzt aber, dass diese Maßnahmen leider wenig bis gar nichts bringen. Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten, haben die denn einen anderen Lösungsvorschlag?
Ja, die Wissenschaftler sagen, dass wir die Korallen nur retten können, wenn wir die Erwärmung der Meere verhindern, sprich den Klimawandel stoppen. Sie glauben zwar, dass Schutzzonen für die Fischerei und Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität schon auch was bringen können, aber eben nur, wenn das Wasser nicht wärmer wird. Sie schreiben im Fachmagazin Nature, solange die Temperatur im Wasser weiter steigt, sind alle anderen Maßnahmen für die Katz.
Da gab es ja auch schon mal andere Studien mit anderen Aussagen. Wie kommen die Wissenschaftler denn jetzt darauf?
Sie haben sich das Great Barrier Reef als Ganzes und mehr als 1100 Einzelriffe darin genau angeschaut, und zwar über die letzten 18 Jahre hinweg. Der Fokus lag dabei auf drei wesentlichen Hitzewellen im Wasser, während denen massenhaft Korallen im Great Barrier Reef ausgeblichen sind. Und das war 1998, 2002 und 2016, eben letztes Jahr.
Nochmal ganz kurz, woran liegt das, dass die Korallen bei Hitze ausbleichen?
Gesunde Korallen leben in einer engen Partnerschaft mit Algen. Und diese Partnerschaft geht kaputt, wenn es den Korallen zu heiß wird. Dadurch verlieren sie dann ihre Farbe, bleichen also aus. Und wenn sie keine Zeit haben, sich davon zu erholen, dann sterben die Korallen ab.
Wie lange bräuchten sie denn, um sich zu erholen?
Die Forscher sprechen von 10 bis 15 Jahren und damit sind wir genau beim springenden Punkt, denn durch den Klimawandel werden die Meere andauernd wärmer, zwar nicht kontinuierlich, sondern in einzelnen Wellen, aber die kommen eben in letzter Zeit in immer kürzeren Abständen vor und sind auch jedes Mal intensiver, also wärmer. Und das bedeutet, dass diese Regenerationszeit, die die Korallen bräuchten, eben 10 bis 15 Jahre, dass die aktuell ziemlich utopisch ist. Und deswegen kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, wir können die Korallen nur vor dem Absterben retten, wenn wir so schnell wie möglich den Klimawandel in den Griff bekommen.
Der Klimawandel ist ein Riesenproblem unserer Zeit. Ein anderes, das auch immer noch nicht gelöst ist, das sind Infektionskrankheiten wie zum Beispiel AIDS beziehungsweise das HIV-Virus, das das AIDS auslöst. Zu dem Thema gibt es jetzt Neuigkeiten von französischen Virologen.
Ganz konkret betreffen diese Neuigkeiten die sogenannten Schläferzellen des HIV-Virus. Und diese Zellen heißen so, eben Schläferzellen, weil sie sich so gut verstecken können, dass man sie nicht findet. Die französischen Forscher sagen aber jetzt, dass sie ein bestimmtes Protein auf der Oberfläche dieser Schläferzellen gefunden haben, an dem man sie erkennen kann. Und dieses Erkennen hat in ersten Tests mit Erkrankten auch schon funktioniert.
Ein ganz anderes Thema zum Schluss. Es gibt einen neuen Fisch oder sagen wir eine neue Unterart.
Genau, es geht um einen Wels, der ganz besonders ist, nämlich blind. Und einen besonderen Namen hat er auch, Xylophius sophiae. Der US-Forscher, der die neue Spezies entdeckt hat, hat sie nämlich nach der eigenen Tochter benannt. Xylophius sophiae lebt im Amazonas und wurde in der Nähe von Iquitos in Peru gefunden. Er hat helle Haut, ist nur 44 mm lang und hat eben keine Augen.
Und das sind Eigenschaften, die man sonst nur bei Welsen findet, die in dunklen Gewässern leben, aber nicht in Flüssen. Weil der Amazonas aber Ablagerungen von den Anden in den Atlantik schwemmt, dringt nur wenig Licht bis zum Untergrund. Und der blinde Wels hat sich seiner dunklen Umgebung also angepasst und deswegen braucht er auch keine Augen. Stattdessen tastet er sich mit seinen langen Schnurrhaaren vorwärts.
Also ein Blindfisch mit Schnurrhaaren. Sehr schön. Danke, genau. Kerstin.
Wetter.
Der Tag geht schön zu Ende. Morgen sieht es leider nicht ganz so schön aus. Dicke Wolken ziehen auf und bringen auch ein bisschen Regen mit. Nur im Süden ist es bis zum Nachmittag noch schön, bei bis zu 20 Grad, sonst maximal 7 bis 14 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.